Haus 1. Wir machen Podcasts.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 575. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Immanuel Kant vor, Kritik der reinen Vernunft. Da nähern wir uns dem Ende, aber sind immer noch nicht ganz da. Davor gibt's ein bisschen Rainer Maria Rilke, ein kleines Gedicht. Und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, und ohne weitere Vorrede, ich habe jetzt keine Hausmitteilung oder sonst wie was zu verrichten. Ich wollte euch einfach erzählen von Ostern, denn wir haben über Ostern ein sehr schönes Familientreffen gehabt. Das haben wir vor 9 Jahren zuletzt gehabt. Ich glaube, da hatte ich da auch davon berichtet. Ich habe 2 ältere Brüder, beide haben Familien, mittlerweile auch alle 3 mit 2 Kindern. Und meine Mutter, also unsere Mutter, ne? Und unser Vater ist vor 18 Jahren gestorben. So, aber das ist so das Familientreffen mütterlicherseits, was wir dann ab und zu machen, wenn es nur um die Kinder meiner Mutter geht und nicht noch um Cousins, Cousinen. Das machen wir auch ab und zu, nicht so häufig, wie wir es gerne hätten, aber das ist auch ganz nett immer, wenn man da mit der ganzen Krüger-Sippe sich trifft. Geburtsname meiner Mutter ist Krüger, darf ich gar nicht erzählen, weil das bestimmt in irgendwelchen Passwörtern eine Sicherheitsfrage ist. Nein, ist es eigentlich nicht. Und wenn, dann denke ich mir meistens was anderes aus, was ich mir gut merken kann. An dieser Stelle schöne Grüße an meine beiden Cousinen mit diesem Namen, die hier auch zuhören. ja, ein paar aus der Familie hören auch so. Nee, es geht um die direkte Familie, meine Brüder, unsere Mutter und die Familien. Und das haben wir vor 9 Jahren zuletzt gemacht. Da waren wir in Hessen, in der Rhön, in einem Hotel, was uns nicht so gut gefallen hat. Das war oben auf dem Hügel und sah wirklich aus wie in Nordkorea. Deswegen nennen wir es auch immer noch Nordkorea, weil es so ein alter Plattenbau war mit blinden Fenstern und abgeranzten Gardinen und so. Das Essen war so kantinenmäßig im großen Saal. Da gab es zwar hübsche Kronleuchter, an die ich mich erinnern kann, aber das Essen war so mittel. Dafür waren die Freizeitangebote dort ganz gut. Es gab einen schönen Pool, wo ich nicht drin war, weil ich nicht so gerne schwimme. Es gab eine Tennishalle, es gab irgendwie alles Mögliche. An die Tennishalle kann ich mich erinnern, weil meine Schwägerin mir da die Brille kaputt geschossen hat. Also ich habe einen Tennisball gegen die Brille bekommen. Die war dann kaputt. Und dann musste ich irgendwie Kontaktlinsen holen, weil ich wollte in der Rhön keine neue Brille kaufen. Wäre auch so schnell gar nicht gegangen. Naja, alles nicht so schlimm. Das war trotzdem schön. Also auch wenn wir jetzt Nordkorea sagen und dass das schrecklich war, war es auch schön, weil wir eben viel Zeit mit der Familie verbracht haben. Und unsere Mutter hat sich das die letzten Jahre immer mal wieder gewünscht, dass wir das doch mal wieder machen. Ich weiß gar nicht, warum es jetzt 9 Jahre gedauert hat. Es könnte an so etwas wie der Corona-Pandemie gelegen haben. Aber ja, jetzt war es endlich soweit. Wir haben es unserer Mutter zu Weihnachten geschenkt. Und diesmal habe nicht ich das Hotel ausgesucht, sondern der mittlere Bruder, der übrigens in Freiburg lebt mit seiner Familie. Der Älteste wohnt in der Nähe von München und ich halt in der Nähe von Hamburg. Deswegen ist es natürlich auch ein Grund, warum wir das so selten machen. So, und der hat, ich habe dann gesagt, so, oh, Modern ist 9 Jahre älter als beim letzten Mal. Irgendwie Bahnanreise ist irgendwie einfach nicht mehr so einfach möglich. Und stattdessen habe ich gebeten, dass ein Hotel gesucht wird im Radius meines Elektroautos. Ganz eigennützig. Also wenn ich die Mutter ankarren muss, dann habe ich mir das so rausgenommen zu sagen, ich möchte gerne nicht nach Österreich oder in die Schweiz oder überhaupt zu Deutschland, sondern eher so Norddeutschland. So, und rausgekommen ist Höxter. Ich weiß gar nicht, wie der Bruder auf die Idee mit Höxter gekommen ist. Aber Höxter ist so gute 200 Kilometer entfernt von hier, also südlich von Hamburg wohnen wir, und liegt im Weserbergland und ist so ein bisschen in der Mitte von nix so. Naja, also natürlich ist es in der Mitte von irgendwas. Aber die nächsten Städte sind so Paderborn, Kassel, Göttingen, Hildesheim irgendwie, Hannover. Also ja gut, von hier aus gesehen irgendwie so hinter Hannover. Aber wir sind auf der Autobahn bis Hannover. Und dann von der Autobahn runter und dann über die Bundesstraßen B3, interessanterweise, die ja auch hier direkt vorbeigeht, sind wir dann wieder rauf. und sind dann von Hannover bis Höxter Bundesstraße gefahren, was übrigens sehr, sehr hübsch ist. Also Niedersachsen, auch wenn das wirklich so, ja, fernab von allem ist, oder vielleicht gerade deshalb, ist halt wirklich hübsch. Also da gibt es ganz viele alte Backsteinhäuser natürlich, aber eben auch, wie heißt das, wenn man so die Balken sieht von draußen bei so einem Haus? Fachwerkhaus natürlich. Genau, davon gibt's da sehr viele. Und naja, es ist halt irgendwie der grüne Donnerstag gewesen, also der Donnerstag vor Ostern. Und Ostern ist dieses Jahr vergleichsweise spät und gewesen. Und deswegen war die Natur schon recht weit. Also es ist jetzt gerade so die Zeit, wo alles aufbricht. Und ich hatte ja, habe ich das überhaupt erwähnt? In diesem Winter habe ich mich so sehr auf den Frühling gefreut, wie ich das bewusst noch nie hatte. Also ich habe dieses Jahr quasi auf den Frühling hingefiebert, schon seit November irgendwie. Und das lag eventuell daran, dass ich im Herbst mit der Gartenschere durch den Garten gegangen bin und mal so ein bisschen die Obstbäume und alle Bäume so ein bisschen zurückgeschnitten habe. Und dann irgendwie während dieses Gangs, das war wirklich nur einen Nachmittag, habe ich mir vorgestellt, wie dann im Frühling die Bäume und Büsche und alles wieder aufgehen. Und seit diesem Tag habe ich mich sehr darauf gefreut, aber ich glaube, das war nicht der einzige Auslöser. Vielleicht war das der Auslöser, aber nicht der einzige Grund, warum ich mich so auf den Frühling gefreut habe. Es war ein sehr dunkler Winter und dann ja aber auch seit Januar sehr trocken. Also es hat ja irgendwie seit Ende Januar, ganzen Februar und März hat es irgendwie überhaupt nicht geregnet und auch nicht geschneit. Und es war irgendwie, ja, sehr, sehr trist irgendwie und dröge und weiß nicht. Also war halt irgendwie auch kein schöner Winter. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwann geht alles wieder auf, irgendwann blüht alles und ich habe mich sehr darauf gefreut. So. Und auf dieser Fahrt durch Niedersachsen sah man halt, je weiter man in den Süden kam, Niedersachsen ist halt auch groß, das heißt in Nordniedersachsen, wo ich wohne, da war die Natur noch gar nicht so weit wie im Weserbergland, wo die Bäume schon deutlich stärker geblüht haben. Und tatsächlich bin ich dann gleich, nachdem wir dort angekommen sind, auch gleich nochmal zum Laden gefahren, weil mein Elektroauto dann doch irgendwie ja 70% Akku oder so habe ich verbraucht. Und dann war da so eine Aral-Tankstelle in Höxter mit einem Aral-Puls, also einem Elektrolade, einer Schnelllademöglichkeit, die ich ganz gut finde, die für mich gut funktioniert. Und dann bin ich dahin gefahren, habe geladen, da war ein Burger King und ein Baumarkt oder irgendwas, aber eben auch ein großer Apfelgarten. Und da bin ich dann in den Apfelgarten und da hat halt alles geblüht und es sah richtig schön aus. Ich habe noch den Apfelgärtner getroffen. Ich bin da mit meiner Hasselblatt irgendwie durch seinen Garten gelatscht und habe gleich gesagt, ich mache nur Fotos, darf ich das? Ja, kein Problem. Und er hat mir dann gleich erklärt, welche Bäume denn welche sind. Also es gab Boskop, die auch schon angefangen haben zu blühen, aber die in voller Blüte waren, das war eine Sorte aus der DDR, hat er gesagt. Also aus der ehemaligen DDR anscheinend. Ich wusste nicht, dass die eigene Obstsorten gezüchtet haben, aber warum auch nicht? Also es werden ja ständig überall neue Obstsorten gezüchtet. Und dass das aber als DDR-Sorte galt, weiß nicht, irgendwie hat es mich überrascht, weil irgendwie, weiß nicht, ist das alles schon so lange her. Übrigens, es gibt eine neue Apfelsorte, habe ich letztens in der Wochendämmerung gehört und ich habe da auch gelernt, dass es 3 Millionen Deutsche gibt, also sowas wie 3, 4, 5% aller Deutschen haben eine Apfelallergie. Also erstaunlich viele Menschen in Deutschland sind allergisch gegen Äpfel und ich muss gestehen, ich gehöre dazu. Und das habe ich lange gar nicht geschnallt, aber immer wenn ich einen frischen Apfel gegessen habe, also roh, jetzt nicht als Apfelmus oder Apfelkuchen, was das geht immer und geht sehr gut, esse ich sehr, sehr gerne. Aber so ein frischer Apfel, wenn ich da einfach reinbeiß, dann britzelt das hinten im Hals immer so ein bisschen. Und da gibt es eine neue Sorte, die gezüchtet worden ist, die das Allergen, was das auslöst, nicht mehr hat. Ich guck mal eben, ob ich bei Wochendämmerung.de. Das war in der vorletzten Episode, muss ich mal runterscrollen. Preppen wegen Trump. Ich suche einfach mal Feind Apfel. Äpfel, da. Es gibt zwei neue Apfelsorten. Die gute Nachricht vielleicht? Nee. Allergiker-Äpfel. Aha, hier ist eine Meldung bei der Tagesschau. Diese neuen Apfelsorten sind für Allergiker geeignet. Sie haben ganz komische Namen, ZIN 168 und ZIN 186. Und jetzt sollte ich mir die mal anpflanzen. Muss ich gleich mal googeln. Kann man die kaufen? ZIN 186. Bio-Apfel. Herzapfelhof. Ich möchte aber nicht die Äpfel kaufen, ich möchte den Baum kaufen. Geht das? Ausverkauft. Probierpaket. Na, mal sehen, vielleicht finde ich ja irgendwann mal einen Laden, wo ich diese Äpfel kaufen kann als Baum. Wir haben zwar schon zwei Apfelbäume, eigentlich drei, aber der eine, der ist 15 Jahre alt und entwickelt sich nicht so gut. Der lebt, der kriegt jedes Jahr wieder ein paar Blätter und auch ein paar Blüten und dann kommen auch ein paar Äpfel, aber die werden dann immer nur ganz klein und naja, also ein auf Ertrag ausgerichteter Gärtner hätte diesen Apfelbaum längst entfernt, weil er offensichtlich nicht richtig angewachsen ist oder nicht den richtigen Boden hat oder irgendwas ist falsch. Aber ich lasse ihn irgendwie stehen, weil er lebt ja. Also manchmal sitzt ein Vogel drauf und benutzt ihn so, als ich sitze hier jetzt. Und ich weiß nicht, ich möchte ihn nicht wegnehmen. Ich hab ja genug Platz. Also er stört ja nicht, er nimmt ja niemandem Platz weg. Also steht er da jetzt, ist ein kleiner, ist halt, also eigentlich nur ein kleines Stämmchen, wird auch nicht dicker. Der Stamm ist vielleicht so Durchmesser 2 Zentimeter oder so. Und hat oben irgendwie drei, vier Äste und das war's. Den habe ich auch ordentlich zurückgeschnitten, ja. Also da hat auch immer mal wieder Äste, die dann auch absterben. Die schneide ich dann natürlich ab. Ja. Wie auch immer. Also zumindest Apfelgarten in Höxter. Das war sehr schön. Wir haben gewohnt im Hotel Niedersachsen. Tatsächlich gebucht haben wir auf der Webseite des Hotels, also ich zumindest, unser ältester Bruder nicht, der hat über so eine Hotelbuch-Webseite gebucht. Ich versuche das zu vermeiden, weil die Hotels müssen dann so viel an diese Webseiten abgeben. Ich versuche das mal direkt zu machen. Und dann ist der Kontakt auch meistens netter. Weil manchmal rufe ich auch einfach an und buche dann da. Genau, und das Hotel Niedersachsen gebucht haben wir über Hotel, nee, Villa Huxori heißt es eigentlich. Und da haben wir Zimmer gebucht. Stellt sich raus, das ist ein relativ großes Hotel. Es ging über drei Häuser. Also das Stammhaus, das Haupthaus, da ist die Rezeption. Und dann musste man südlich quasi, glaube ich, über die Straße rüber und war dann in der Villa Huxori gewohnt haben. Tatsächlich, Entschuldigung, in beiden nicht, sondern zur anderen Seite. Über die Straße ging es in die Villa Corbi. Das gehört aber alles zusammen. Ist ein Hotel. Ist auch unterirdisch mit einem Tunnel verbunden. Und da hatten wir einfach in einem Stockwerk in der Villa Corbi hatten wir alle unsere Zimmer. Das war auch ganz cool, dass wir halt, also wir hatten zwei Zimmer. Meine Frau konnte ja leider nicht mit wegen der Katze. Die ist hier immer noch High Maintenance und darf noch nicht lange alleine gelassen werden. Das heißt, eine Person hat gefehlt auf dem Familientreffen, eben meine Frau leider. Es tat mir sehr leid. Aber sie hat gleich gesagt, hey, das ist deine Familie, deine Brüder. Du fährst mit und ich bleib hier. Konnte ich mich nicht gegen wehren. Habe ich auch nicht ernsthaft probiert, hätte ich auch nicht geschafft. Denn andersrum hätten wir es genauso gemacht. Ja, so, also ich hatte ein Einzelzimmer, meine Kinder hatten ein Doppelzimmer. Denn Mareile ist auch gekommen aus Koblenz. Hatte es interessanterweise auch gar nicht so weit, also nicht so viel weiter als wir. Am weitesten hatten es natürlich die Münchner. Die Freiburger hatten es auch gar nicht so weit. Zumal die Hälfte von denen, nee, also drei Viertel von denen kamen aus Berlin mit dem Zug und Florian kam alleine mit dem Bulli aus Freiburg und hat sie mit nach Hause genommen. Nach dem Wochenende, die Münchner sind mit dem Zug angereist und hatten einmal den vollen Deutsche Bahn Spaß. Ich habe ja echt viel Glück gehabt in letzter Zeit mit der Deutschen Bahn und auch mit dem Eurostar. Also ich bin ja mit dem Zug nach London und zurückgefahren. Es hat so ganz hervorragend geklappt. Für die waren beide Fahrten hin und zurück leider nicht so erfolgreich. Die haben dann über 9 Stunden gebraucht, glaube ich. Aber naja, manchmal passiert das halt so. Und die Leute, die bei der Deutschen Bahn arbeiten, sind da auch nicht glücklich drüber. Bedanken kann man sich bei den vielen Verkehrsministern der letzten Regierung, die alle nicht in die Bahn investiert haben, sondern in Autobahnen, damit Autos immer schön schnell fahren können. Naja, oder halt gar nicht investiert haben. Wie dem auch sei, zumindest haben wir alle da schöne Zimmer gehabt. Die Zimmer waren wirklich toll. Ich meine, das sind 4-Sterne-Hotel und das auch zu Recht. Die Zimmer waren sehr modern, riesige Fernseher, die wir nur zum Fußball gucken benutzt haben tatsächlich an dem Samstag, weil dann Werder Bremen und der HSV gespielt haben. Und der mittlere Bruder ist Werder Bremen-Fan, der älteste ist HSV-Fan. St. Pauli hat am Sonntag gespielt, das wurde auf DAZN übertragen und dafür bin ich zu knauserig, ehrlich gesagt. Denn Sky kostet schon irgendwie das Sportpaket, weiß ich nicht, 20 Euro im Monat oder so. Ich weiß nicht, man muss ja ständig kündigen, um dann den günstigen Preis zu bekommen. DAZN ist aber irgendwie nochmal doppelt so teuer und da laufen dann halt die Freitags- und Sonntagsspiele der ersten Liga. Das war so der größte Nachteil am Aufstieg von St. Pauli, dass ich eben nicht mehr alle Spiele live gucken kann, wenn ich nicht auch noch irgendwie dieses teure DAZN-Abo mache. Da habe ich aber keine Lust zu. Und ja, dann habe ich das halt nur im AFM-Radio gehört. Ja, genau, also Fernsehen. Aber also die Betten waren toll, die Dusche. Ich finde es immer ganz gut, wenn ich in die Dusche reingehen kann und mich nicht unter den Duschkopf bücken muss mit einem 1,96 Meter, sondern das war alles groß genug. Und es gab im Hotel auch ein Schwimmbad. Das war, wie halt so ein Hotelschwimmbad ist, also jetzt nichts zum Bahnschwimmen, aber man kann so ein bisschen hin und her schwimmen, weiß nicht, 8 Meter lang vielleicht 10 sogar, ich weiß nicht, mit einem kleinen Whirlpool. Dazu ein Saunabereich mit einem Dampfbad, einer 60-Grad-Sauna und einer 90-Grad-Sauna und sogar einem Außenbereich, dass man irgendwie hochgehen kann, ein paar kalten Duschen und so. Also wirklich toll. Und ja, an dem Freitag sind wir dann auch im Wesentlichen im Hotel geblieben, weil das Wetter nicht so toll war. Ich bin zwar laufen gewesen morgens, habe mir ein bisschen Höchst angeguckt. Ach, das war eigentlich auch schon toll. Aber lass mich kurz von dem Hotel zu Ende erzählen, denn was es außerdem noch gab, ist eine Bundeskegelbahn. Wir haben hier in der Nähe eine Bowlingbahn und Bowling, das weiß ich nicht, gibt's ja verschiedenste Bahnen und das ist ja eher so Event. Bundeskegelbahn ist eher so, weiß ich nicht, deutsches Vereins, also man hat das Gefühl, hier könnte auch ein Schützenverein. Naja, also es ist irgendwie so ein bisschen altbacken, sag ich mal. Und es funktioniert auch irgendwie anders. Der größte Unterschied zwischen Bowling und Kegeln, der mir bewusst war, ist, dass die Kugeln beim Kegeln keine Löcher haben, also wo man beim Bowling so die Finger reinstecken kann, um der Kugel den richtigen Spin zu geben. Das gibt es beim Kegeln nicht. Und es sind natürlich nur 9 Kegel und nicht 10. Und sie sind auch nicht dreieckig aufgestellt, sondern als kleine Raute irgendwie. Aber mehr so die Werder Bremen-Raute und nicht die HSV-Raute. Die HSV-Raute ist ja eigentlich auch eine Spezialform der Raute, nämlich ein Quadrat. Trotzdem nennen sie sich Rauten. Naja, man könnte sie auch Quadratköpfe nennen. Nein, das habe ich nicht. Nicht ernst gemeint. Wir haben uns ja alle lieb. Und tatsächlich war es auch ganz nett mit diesen 3 Nordvereinen, die ja durchaus Rivalitäten haben, um das mal vorsichtig auszudrücken. Wir verstehen uns gut und wir necken uns ab und zu ein bisschen. Aber ja. Kegeln. So, und das ist dann aber in dem Haupthaus unter der Gastronomie und da kann man sich auch immer Getränke runterbringen lassen und das haben wir auch gemacht. Haben wir also den Freitag sehr nett drin verbracht und oben in der Kneipe, also es wird dann Bar genannt, aber es ist wirklich so Die Sachsenklause heißt es. Ist mehr so ein, ja, wirklich urige Kneipe mit ganz viel Holzbalken und sehr nette Atmosphäre. Da saßen wir am Sonntagabend dann noch und haben da Cocktails getrunken. Die haben auch White Russian. Eigentlich hätte ich mir zum Kegeln auch einen White Russian runterbringen können, denn bei Big Lebowski wird ja immer White Russian getrunken, aber die kegeln ja auch nicht, die Boseln, die Polen. Boseln ist eine norddeutsche Sportart, bei der gar nicht unähnlich zum Kegeln, aber quasi Weitkegeln auf der Straße. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist hier in Norddeutschland weit verbreitet. Wurde früher auf den zugefrorenen Schloten gespielt, also auf den, wie heißt denn das eigentlich? Also Gräben. Ja, wenn ein Graben voller Wasser dann zufriert im Winter, dann kann man da drauf irgendwie so eine Boselkugel ganz gut werfen. Heutzutage spielt man das auf Straßen, aber im Wesentlichen so Gemeindeverbindungswegen, Feldwegen. Ist gut, wenn sie asphaltiert sind oder so Betonplatten haben, dann geht's besser. Auf so richtigen Sandstrecken bietet sich das eher nicht so an. Also es gibt Boselkugeln, die sind Holzkugeln, so ähnlich wie wie Kegelkugeln, also ohne Löcher. Und gespielt wird immer in zwei Teams gegeneinander. Es ist quasi Weitkegeln. Also ein Team fängt an, wirft die Boselkugel und immer die Kugel, die weiter hinten ist, ist als nächstes dran. Also als zweites ist dann natürlich das zweite Team dran. Wenn es weiterkommt als das erste Team, ist das erste Team wieder dran. Wenn es nicht so weit kommt, ist das zweite Team nochmal dran. Und am Ende wird halt gezählt, wie viele Würfe wurden gebraucht, um eine bestimmte Strecke abzuboseln. Sehr norddeutsch. Meistens wird viel Zielwasser getrunken, also Köln. Wenn es kein Rundweg ist, den man macht, dann gibt's eine Wende. Da wird quasi irgendwann gesagt, hier ist die Wende und dann, das ist dann quasi eine Ziellinie, wo dann danach wird dann umgedreht sozusagen. An der Wende gab's dann, wenn man irgendwie Butterkuchen und belegte Brötchen und sowas alles, wenn wir früher geboselt haben. Ja, sehr netter Sport, aber uns ging es jetzt hier weder ums Boseln noch ums Bowling, sondern ums Kegeln. Das war wirklich interessant, denn ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf einer Bundeskegelbahn war. Die ist wahrscheinlich nach deutscher Industrienorm oder nach irgendwelchen Regularien aufgebaut und das ist natürlich anders als beim Bowling, wo man an der Seite so kleine Wände hochfahren kann, wenn ein Kind bowlt, sondern das ist tatsächlich schwierig, denn ganz am Anfang der Kegelbahn ist die Kegelbahn sehr schmal. Eigentlich könnte ich mal den Wikipedia-Artikel zur Bundeskegelbahn aufmachen nebenbei, denn ich weiß es wirklich nicht genau. Bundeskegelbahn. Kegeln, Wikipedia. Bundeskegelbahn ist ein Qualitätssiegel, das die Disziplinverbände des Deutschen Kegler- und Bowlingbundes durch lizenzierte Sachverständige vergeben. Ich zitiere von der Wikipedia-Seite: Kegeln stand ganz unten 21. Februar 2025. Also es gibt Leute, die immer noch die Wikipedia-Seite zum Thema Kegeln aktualisieren. Das finde ich gut. So, da gibt es halt verschiedene. Der vage Begriff Bundeskegelbahn wurde in den 50er und 60er Jahren von Laien geprägt und war keineswegs eine offizielle Bezeichnung. Oha. Gastronomiebetriebe warben und werben noch heute mit dieser Bezeichnung für eine Kegelbahn, die vom Hersteller als eine den Vorschriften des Deutschen Kegler- und Bowlingbundes entsprechende Anlage gebaut wurde. Dabei war und ist nie ganz klar, ob es sich tatsächlich um eine vom DKB abgenommene und für den offiziellen Sportbetrieb freigegebene Anlage handelt. Na, interessant. So, hier ist eine schematische Zeichnung, wie das ungefähr aufgebaut ist. Und das ist tatsächlich so, dass am Anfang der Kegelbahn ist sie schmal, Aufsatzpole, Länge 5,5 Meter, Anlauf, und dann die Lauffläche ist 20 Meter lang. Ah, wie breit das ist, steht hier nicht. Und das fand ich ganz interessant, denn am Anfang ist die Laufbahn sehr schmal. und wird dann erst nach hinten hin breiter. So, und dann geht es natürlich sehr häufig irgendwie links oder rechts in den, also wir haben immer Pudel gesagt, heißt es eigentlich Pudel? Steht es hier irgendwo? Also in die, da ist dann so eine Rinne, wo dann die Kegelkugel einfach an den Kegeln vorbei. Also die Kegel sind ja die Dinger, die hinten stehen, die man umwerfen muss. Und die Kugel heißt ja wahrscheinlich irgendwie anders. Ist wahrscheinlich Kugel. So, und dann, ja, wenn man irgendwie zu weit nach links oder rechts kommt, dann läuft es halt irgendwie ab. Wir haben einen sehr netten Nachmittag verbracht. Ich habe beim Bowling mir irgendwie angewöhnt, mit viel Spin zu spielen. Also ich mag das einfach, wenn die Kugel so eine Kurve fährt. Und mir war es nie wichtig, besonders viele Kegel umzuschmeißen oder beim Bowling irgendwie Strikes zu werfen, sondern mir war es immer wichtig, dass ich einen schönen Strike werfe, der halt wirklich mit sehr viel Spin da reinrasselt. Und wenn ich dann mit so einem Skillwurf einen Strike hatte, dann war es mir genug für den Tag. Und dass ich den Rest irgendwie verloren habe, war mir egal. Und das habe ich beim Kegeln jetzt auch probiert. Ist deutlich schwieriger, wenn am Anfang die Bahn so schmal ist. Also dann kann ich ja nicht so schräg werfen. Die erfolgversprechendere Methode war dann doch irgendwie halbwegs gerade. Also natürlich darf man den vordersten Kegel nicht zu zentral treffen, sonst schafft man es halt nur, die mittlere Reihe freizuräumen. Aber ja, interessanterweise, wir haben 2,5 Stunden gekegelt oder so mit, also nicht alle 12 waren beteiligt, weiß nicht, 8, 9 Leute, und niemand hat es geschafft, alle 9 abzuräumen mit einem Wurf. Das war erstaunlich schwierig. Also beim Bowlen hatte man doch immer mal wieder einen Strike hier auf den Bahnen und hat alle 10er irgendwie abgeräumt. Beim Kegeln habe ich es nicht hingekriegt. Und das war ein bisschen frustrierend. Aber naja, hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Wenn so ein Spiel zu einfach ist, dann macht es ja auch keinen Spaß. Vielleicht muss man es dann halt doch irgendwie mal üben. Ja, also das Hotel, wirklich toll, nicht ganz günstig. Doppelzimmer hat irgendwie 150 die Nacht gekostet, Einzelzimmer 110 oder so, aber inklusive Frühstück. Das Frühstück war sehr reichhaltig, gut, also kann man durchaus loben. Ich esse ja total gerne Rührei. Das Nonplusultra ist immer, wenn man ein Omelett gemacht bekommt. Immerhin gab es Spiegelei auf Bestellung. Ich weiß nicht, ob ich auch ein Omelett hätte bestellen können, aber das Rührei war gut, deswegen habe ich das einfach gegessen. Und der Obstsalat war auch gut. Das sind so meine beiden Go-To-Sachen bei Hotel, Frühstück. Also alles bestens. Ja, genau. So, joggen war ich auch. Und am Freitag früh bin ich halt gleich joggen gegangen. Ich finde das ja immer gut, wenn ich irgendwo bin, wo ich noch nicht war, dann joggen zu gehen und zu gucken, wie ist es hier eigentlich. Das habe ich in London zuletzt gemacht. In Paris war ich joggen, in Oxford war ich joggen, in Cornwall war ich joggen. Und überall, wo wir so im Urlaub sind, gehe ich joggen, einfach um die Gegend zu erkunden. Und in Höxter war ich joggen und wollte nur eine kurze Runde und dachte, na gut, laufe ich mal zur Weser, laufe ich ein bisschen links, rechts und laufe ich mal zurück. Und irgendwie bin ich 4 Kilometer gelaufen, hatte das Gefühl, ich habe ganz Höxter gesehen. Also habe ich natürlich nicht, aber so das Wesentliche. Und Höxter ist halt wirklich klein. Ich habe dann nochmal nachgeguckt, irgendwie irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner. Es ist irgendwie so halb so groß wie Buchholz hier in der Nordheide oder noch kleiner. Es ist sehr gemütlich, also ganz... Ja, es gibt ein bisschen Industriegebiet, da will man dann irgendwie nicht joggen gehen, aber ansonsten ist es ein sehr alter Stadtkern, sehr viele uralte Gebäude aus dem Mittelalter. Nah dran ist ja auch das Kloster Corvey. Das ist halt wirklich ururalt, da gibt's irgendwie dann Sachen, die sind irgendwie aus dem 8. oder 9. Jahrhundert nach Christus, also wirklich alt. Und das ist halt wirklich beeindruckend, ja, das zu besichtigen. Davon erzähle ich dann gleich auch noch was. Aber da bin ich gar nicht ganz hingelaufen. Ich bin zur Weser und da bin ich so ein bisschen flussabwärts gelaufen, weil da so ein Türmchen war. Also eine merkwürdige kleine Struktur, die silbern geglänzt hat. Da bin ich dann hingelaufen. Stellte sich raus, das war eine Kunstinstallation. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt, aber es war ein Sternenhimmel. Es bestand aus so Blech, Und zwar dieses Blech, was man manchmal auf Fußböden sieht, also mit dieser Farbenstruktur. Ich glaube, der Name stand auch dran von diesem Blech. Habe ich mir auch nicht gemerkt. Aber naja, das ist halt so ein Fußbodenblech. Und das wurde einfach aufgestellt. Vier lange Dreiecke sozusagen in einen hohen Turm zusammengebaut. Und in dem Blech sind Löcher, also reingebohrte Löcher. Und das heißt, wenn man reingeht und es ist Tag, dann schaut man hoch und es ist eigentlich dunkel, weil es halt ein geschlossener Raum ist, aber es hat halt ganz viele Löcher und es sieht aus wie ein Sternenhimmel. Und das ist halt, bin da reingegangen, hab hochgeguckt und irgendwie, wow, der Effekt war toll. Ich habe es dann der ganzen Familie gezeigt die nächsten Tage. Alle waren nicht so beeindruckt. Ich fand's total schön. Ja, dann stehen da aus irgendeinem Grund blaue Schafe an der Weser. Das habe ich jetzt nicht weiter rausgefunden oder nachgeforscht, warum die Schafe blau sind an der Weser. Vielleicht, weil der SC Paderborn mehr Einfluss hat als der SV Werder Bremen. Ich weiß es nicht. Eine komische Skulptur von einem Angler, wo man etwas über Fische in der Weser lernen kann. Und der Fisch grinst ganz blöd, der da gefangen ist und an der Angel hängt. Ich weiß nicht, warum der Fisch sich freut, dass er an der Angel hängt. Aber naja. Sei es drum. Und Spielplätze. Also dieser Weg an der Weser, der ist wirklich toll. Also das ist ein ganz breiter Wanderfußweg, so eine Promenade, aber ohne jetzt großes touristisches Angebot. Also es gab zwar hier und da dann auch ein Lokal, aber jetzt nicht eine Bude nach der nächsten. Es ist nicht so wie die Uferpromenade an der Nordsee, wo halt eine Fischbude neben der Crepe-Bude neben dem Klamottenladen ist, sondern halt Spielplätze, so eine Murmelbahn für Kinder und eher Natur. Und die längste Bank von Nordrhein-Westfalen steht da. Interessanterweise, Höxter ist in Nordrhein-Westfalen. Das Hotel heißt Hotel Niedersachsen. Ich weiß nicht, was da in Höxter los ist, ob das vielleicht mal zu Niedersachsen gehört hat oder mir ist es nicht ganz bewusst. die längste Bank von Nordrhein-Westfalen steht dort an der Weser und ist tatsächlich sehr lang. Ich habe sie nicht nachgemessen, aber weiß nicht, vielleicht 100 Meter oder so. Keine Ahnung. Eine sehr lange Bank. Da kann man etwas auf die sehr lange Bank schieben. Und ja, da bin ich dann längs gelaufen bis zum Bahnhof. Der Bahnhof Höxter am Rathaus ist dann auch der Hauptbahnhof sozusagen. Es gibt genau ein Gleis und da kann man dann ein aussteigen. Von da aus bin ich dann irgendwie den Wall hoch. Da gibt's eine Stadtmauer und es ist wirklich schön. Also wenn man Urlaub machen möchte und was Ruhiges sucht, wo man nicht viel Trara, nicht viel Menschen und so, dann ist Höxter wirklich attraktiv. Also es hat uns allen sehr gut gefallen. Wir hatten sehr viel Zeit für uns als Familie. Und es gibt ein paar Restaurants, die auch dann große Gruppen abkönnen. Ein Italiener, wie hieß der, Pino, glaube ich, in der Fußgängerzone, mit sehr, sehr guter Pizza. Und ein Paulaner, das hat natürlich den Münchner bei Bayers. Also ja, die kommen halt aus Bayern und dann bayerisches Essen war für die natürlich dann nichts Besonderes, für uns anderen aber schon. Und naja, es ist einfach ein sehr zünftiges Restaurant. Ich habe Kalbsbäckchen gegessen. Also manchmal bin ich ja Vegetarier, aber ich bin nicht durchgehend Vegetarier. Manchmal esse ich Fleisch und bei Kalbsbäckchen werde ich dann schwach und in einer Rotwein-Schokoladensoße, die zwar weder nach Rotwein noch nach Schokolade geschmeckt hat, so ganz leicht vielleicht, aber so lange gegarte Kalbsbäckchen, die dann ganz, ganz zart sind, das hat mir sehr gut geschmeckt beim Paulaner in Höxter. Genau, und die können eben auch viele Leute an einen Tisch bringen. Das hat ja alles sehr, sehr gut gepasst. Essen war zwar insgesamt die größte Herausforderung, weil, naja, mit 12 Leuten hat man halt alle möglichen, also es waren auch Vegetarier und Veganer dabei, aber halt auch unterschiedliche Altersstufen, ne? Und dann ist für einige ist Abendessen um 7 Uhr halt okay. Für die kleinen Kinder war das dann halt schon quasi nach Schlafensgehzeit. Und irgendwie schwierig, das dann so koordinieren. Wenn man zusammen essen will, wo isst man, wann isst man? Und wenn man nicht zusammen essen will, wie koordiniert man dann die Leute, die irgendwie essen gehen wollen? Und Naja, wir sind jetzt nicht jeden Tag alle zusammen essen gewesen, aber haben es halt dann doch versucht, das in der Regel hinzukriegen. Aber es waren ja auch, ne, also Donnerstagabend, Freitag, Samstag, Sonntag und am Montag ging es dann ja schon wieder zurück. Und Frühstück hatten wir alle im Hotel. Das haben wir natürlich dann irgendwie, da hatten wir dann einen Achtertisch, wo wir zu 12 immer so durchrotiert sind. Das hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Ja. Bleibt noch das Kloster Corvey. Da haben wir uns dann am Sonntag hinbegeben, weil das Wetter fantastisch war. Also wie gesagt, Freitag war es noch so ein bisschen grau. Es war auch Regen angesagt, aber ich glaube, es hat gar nicht geregnet. Samstag war es schon schön. Da waren wir dann aber shoppen in der Stadt. Uns einfach so ein bisschen in Höxter in der Fußgängerzone da rumgetrieben und gar nicht so viel gemacht und natürlich Fußball geguckt. Weil wir halt alle drei Fußballfans sind, also alle drei Jungs. Und die Söhne vom Ältesten sind auch Hardcore-HSV-Fans. Die wollten das dann natürlich sehen. Und ein Freiburg-Fan hatten wir sogar auch dabei. Genau. Na, zumindest am Sonntag sind wir zum Kloster Corvey. Und da ist dann meine älteste Tochter mit dem Auto hingefahren, weil meine Mutter den Weg zu Fuß noch nicht geschafft hat. Alle anderen sind einfach zu Fuß die Weser runter, diese schöne Promenade längs. Zwar nicht der kürzeste Weg, aber der schönere. Und dann in das Kloster. Da gab es dann verschiedene Pakete und ach, wir haben einfach einmal alles gemacht. Einen Rundgang, da geht man dann zuerst in die Kirche. Also allein von außen war das Kloster schon schön. Man kommt da rein und da sieht man halt links so einen Schlossbereich und dann geht es aber rechts in den Rundgang. Interessanterweise, der Shop, wo man dann so Andenken kaufen kann, der ist dort gleich am Anfang. Normalerweise ist es eher am Ende, aber es ist ja ein Rundgang, deswegen kommt man ja am Ende auch wieder da vorbei und kann am Ende irgendwie was kaufen. Haben wir aber nicht. Wir sind dann da durch, haben uns die Kirche angeschaut. Die ist klein und ja ganz schön, aber jetzt wenig spektakulär. Interessanterweise ist im Altarbild eine sehr moderne Person abgebildet. Das habe ich auch noch nicht rausgefunden, was das für eine moderne Person in diesem Altarbild ist. Aber das Weltkulturerbe Corvey ist auch gar nicht die Kirche selbst, sondern darüber ist noch ein anderer Bereich, wo dann halt wirklich uralte, also so 8. 9. Jahrhundert Wandmalereien zu bestaunen sind. Interessanterweise im Wesentlichen Delfine. Also mein Eindruck, dass sie im 9. Jahrhundert total begeistert von Delfinen in Corvey waren, warum auch immer. Gibt es bestimmt einen Grund für. Und fand ich aber nicht so spektakulär. Das Spektakulärste in Corvey war für mich der Kreuzgang, denn nach der Kirche ist man in den Kreuzgang rein und der ist wirklich toll. Also wir hatten halt Sonnenschein und wenn dann so Sonne in einem Winkel in so einen Kreuzgang reinfällt, dann das Licht war einfach fantastisch. In der Mitte von dem Kreuzgang ist ein Garten mit vier großen Magnolienbäumen, die auch gerade geblüht haben und das war einfach unfassbar schön, da durchzuschlendern und die Zeit da zu genießen. In der Kirche war es kühl, draußen war es warm, es passte irgendwie alles ganz wunderbar zusammen. Ja, dann kommt so ein Museumsbereich mit ja, irgendwelchen Bischofstalaren und der Schädel von St. Ansgar. Keine Ahnung. Irgendwie lauter so Kram. Das interessiert mich dann meistens eher nicht. Es gab ein paar sehr schöne Bilder. Also eine Kunstgalerie mit uralten Gemälden, wo wirklich einige Sachen dabei waren, die ich sehr, sehr toll fand. Und ja, also sehr viel so Geschichte und Museum, aber ich weiß nicht, Museum war dann irgendwie in dem Moment gar nicht meins. Ich wollte dann lieber raus, denn draußen gibt's dann noch so einen Klostergarten, der hatte auch irgendwie einen anderen Namen, irgendwas mit R, ich hab's schon wieder vergessen. Und da sind wir auch noch rein und das war sehr schön. Ich meine, jetzt im Frühjahr war das natürlich alles voller Tulpen, da standen zwar lauter Schilder, wie die Rosen heißen, aber geblüht haben Tulpen und die Rosen natürlich noch nicht. Und es war aber, weiß nicht, so ein Ostersonntag, Frühling, Sonne und Tulpen und da waren dann lauter Lämmer. Also nebenan war so ein Gehege mit Schafen und da waren erstaunlich viele kleine Lämmer. Diese Osterlämmer haben alle überlebt, denn Ostern war ja schon und das, weiß nicht, war total niedlich. Und die Blumen haben mir gefallen. Es war einfach eine schöne Stimmung da. Also ganz entspannt und ruhig. Ja. Und dann sind wir wieder zurück und haben abends dann noch genau in der Sachsenklause vom Hotel gesessen. Ich hatte dann meine Kopfhörer auf, also nicht die Over-Ear, sondern diese Knochen-Kopfhörer, sodass ich durchaus das Gespräch verfolgen konnte, aber eben nebenbei noch gehört habe, wie der FC St. Pauli zu Hause gegen Leverkusen gespielt hat. Wir konnten ja nicht hin. Stattdessen war ein Kumpel mit seiner Frau da, hat noch ein schönes Bild geschickt und wir haben 1-1 gespielt gegen Leverkusen, was quasi den Klassenerhalt bedeutet. Noch nicht ganz, also jetzt auch an diesem Wochenende haben wir gegen auswärts in Bremen gespielt, einen Punkt geholt. Es reicht noch nicht so ganz, aber also rechnerisch noch nicht, aber es müsste jetzt eigentlich klappen, dass der FC St. Pauli auch in der nächsten Saison erstklassig spielt. Ja, nee, das hat alles sehr viel Spaß gemacht. Und am Montag sind wir wieder zurückgefahren. Also Höxter, ich bin Fan und wahrscheinlich machen wir es genau da nochmal, weil das einfach alles sehr gut geklappt hat. Es sei denn, die Münchner sagen, nee, die Bahnfahrt nach Höxter war uns zu anstrengend. Ich glaube, die sind mit dem Zug bis Kassel und dann Regionalzug oder so. Aber naja, manchmal klappt es, manchmal nicht. Bleibt noch zu erwähnen, die Band Bolzenhöxter. Ich habe meinem lieben Arbeitskollegen Fabian in der Woche vor, irgendwann, ehrlich gesagt, habe ich erzählt, dass wir über Ostern nach Höxter fahren. Ich weiß gar nicht wann. Und er sagte, Bolzenhöxter. Und ich sagte, was? Nein, Höxter. Dachte, vielleicht heißt der Fußballverein dort Bolzenhöxter, weil Bolzen ja eigentlich Fußball spielen bedeutet. Kann aber noch anderes bedeuten. Und der meinte, nee, Bolzenhöxter ist eine Band. Dann hat mir dann einen Link geschickt, die sind auch auf Spotify, haben eine Homepage. Und interessanterweise kommen die gar nicht aus Höxter. Also zumindest jetzt nicht mehr. Also die wohnen jetzt auf St. Pauli oder spielen. Das ist eine St. Pauli-Schraddel-Punk-Band, musikalisch. Ich mag's, es ist lustig. Aber wenn man keinen Punk mag, dann mag man wahrscheinlich auch keinen Bolzenhöxter. Ich fand das einfach nur sehr lustig und habe das dann auch im Realitätsabgleich erwähnt. Stellt sich raus, die sind sogar auf Mastodon, eine Band mit einem Mastodon-Account, sehr sympathisch und haben sich dann sehr über die Erwähnung erfreut. Also hier gleich nochmal, falls ihr Probleme habt beim Einschlafen, vielleicht hilft Bolzenhöxter, aber wahrscheinlich eher nicht. Das ist halt Punk. Schöne Grüße an dieser Stelle. Aber vielleicht sehe ich die ja irgendwann mal live. Kann ich Bolzenhöxter Hardcore-Fan werden. Wie auch immer. Ich setze hier mal eine Kapitelmarke und lese euch was vor. Und zwar sind wir bei Herrn Rilke in der Gesamtausgabe bei Position 2199, 32%, bei dem Gedicht Der Einsame. Angekommen. Wie einer, der auf fremden Meeren fuhr, so bin ich bei den ewig Einheimischen, die vollen Tage stehen auf ihren Tischen, mir aber ist die Ferne Vollfigur. In mein Gesicht reicht eine Welt herein, die vielleicht unbewohnt ist wie ein Mond, aber sie aber lassen kein Gefühl allein und alle ihre Worte sind bewohnt. Die Dinge, die ich weit her mit mir nahm, sehen selten aus, gehalten an das ihre in ihrer großen Heimat, sind sie Tiere, hier halten sie den Atem an vor Scham. Mhm. Atem anhalten vor Scham. Wir kommen zu Herrn Kant. Da sind wir im letzten Kapitel angekommen. Glaubt ihr das? Nach nur jetzt bald 15 Jahren. Im Oktober sind es 15 Jahre. Ich glaube, bis Oktober hält das Buch gar nicht mehr. Ich muss mir so langsam überlegen, was ich danach vorlese. Falls ihr Ideen habt oder Wünsche, schreibt es mir gern, ob ich mich dran halte, ob ich davon was nehme. Wird sich dann zeigen. Der Herr Kant hat ja noch mehr Bücher geschrieben. Kritik der reinen Vernunft ist ja nur eins seiner Werke. Ich gucke mal nach ganz links oben. In meinem Buchregal, Bücherregal stehen leider gerade Bilder vor den Kant-Büchern. Albert Schweitzer steht hier was. Der müsste doch auch schon lange noch tot sein. So, dass das gemeinfrei ist und ich es vorlesen darf. Steht hier noch alles. Der Drachenbeinthron von Ted Williams. Aber das hat ja schon Bob Andrews vorgelesen. Also natürlich Andreas Fröhlich. Kann man sich sehr gut anhören, die Bücher, Hörbücher, Ted Williams, der Drachenbeinthron und der Abschiedsstein und sowas. Ganz tolle Fantasy-Geschichte und zum Einschlafen ganz hervorragend geeignet. Ist jetzt gerade wieder bei mir dran. Aber hier steht es auch im Regal. Ich habe auch die Bücher gelesen. Die sind wirklich toll. Und der Andreas Fröhlich hat es auch sehr gut gemacht. Ja. Ich weiß noch nicht, was ich danach vorlese. Aber jetzt kommt erstmal Kant. Wir sind auf Seite B 848. Kritik der reinen Vernunft an der transzendentalen Methodenlehre des Kanons der reinen Vernunft, dritter Abschnitt, vom Meinen, Wissen und Glauben. Augen zu und zugehört. Das Fürwahrhalten ist eine Begebenheit in unserem Verstande, die auf objektiven Gründen beruhen mag, aber auch subjektive Ursachen im Gemüte dessen, der da urteilt, erfordert. Wenn es für jedermann gültig ist, sofern er nur Vernunft hat, so ist der Grund desselben objektiv hinreichend, und das Fürwahrhalten heißt als denn Überzeugung. Hat es nur in der besonderen Beschaffenheit des Subjekts seinen Grund, so wird es Überredung genannt. Überredung ist bloßer Schein, ist ein bloßer Schein, weil der Grund des Urteils, welcher lediglich im Subjekte liegt, für objektiv gehalten wird. Daher hat ein solches Urteil auch nur Privatgültigkeit und das Fürwahrhalten lässt sich nicht mitteilen. Wahrheit aber beruht auf der Übereinstimmung mit dem Objekte in Ansehung, dessen folglich die Urteile eines jeden Verstandes einstimmig sein müssen. Consentientia unitertio consentiunt inter se. Das ist Latein. Der Probierstein des Fürwahrhaltens, ob es Überzeugung oder bloße Überredung sei, ist also äußerlich die Möglichkeit, dasselbe mitzuteilen und das Fürwahrhalten für jeden Menschen vernunftgültig zu befinden. Denn alsdenn ist wenigstens eine Vermutung der Grund der Einstimmung aller Urteile, ungeachtet der Verschiedenheit der Subjekte untereinander, werde auf dem gemeinschaftlichen Grunde, nämlich dem Objekte, beruhen, mit welchem sie daher alle zusammenstimmen und dadurch die Wahrheit des Urteils beweisen werden. Überredung demnach kann von der Überzeugung subjektiv zwar nicht unterschieden werden, wenn das Subjekt das Fürwahrhalten bloß als Erscheinung seines eigenen Gemüts vor Augen hat, der Versuch aber, den man mit den Gründen desselben, die für uns gültig sind, an anderer Verstand macht, ob sie auf fremde Vernunft eben dieselbe Wirkung tun als auf die unsrige, ist doch ein, ob zwar nur subjektives Mittel, zwar nicht überzeugend zu bewirken, aber doch die bloße Privatgültigkeit des Urteils, das heißt etwas in ihm, was bloße Überredung ist, zu entdecken. Kann man überdem die subjektiven Ursachen des Urteils, welche wir für objektive Gründe desselben nehmen, entwickeln und mithin das Trügliche für Wahrhalten als eine Begebenheit in unserem Gemüte erklären, ohne dazu die Beschaffenheit des Objekts nötig zu haben, so entblößen wir den Schein und werden dadurch nicht mehr hintergangen, obgleich ich noch in gewissem Grade versucht, wenn die subjektive Ursache des Scheins unserer Natur anhängt. Ich kann nichts behaupten, das heißt, als ein für jedermann notwendiges Urteil aussprechen, als was Überzeugung wirkt. Überredung kann ich für mich behalten, wenn ich mich dabei wohl befinde, kann sie aber und soll sie außer mir nicht geltend machen wollen. Das sollten sich mal viele Menschen heutzutage anhören. Das Fürwahrhalten oder die subjektive Gültigkeit des Urteils in Beziehung auf die Überzeugung, welche zugleich objektiv gilt, hat folgende drei Stufen: Meinen, Glauben und Wissen. Meinen ist ein mit Bewusstsein sowohl subjektiv als objektiv unzureichendes Fürwahrhalten. Ist das Letztere nur subjektiv zureichend und wird zugleich für objektiv unzureichend gehalten, so heißt es Glauben. Nochmal. Ist das Letztere nur subjektiv zureichend und wird zugleich für objektiv unzureichend gehalten, so heißt es Glauben. Endlich heißt das sowohl subjektiv als auch objektiv zureichende Fürwahrhalten das Wissen. Die subjektive Zulänglichkeit heißt Überzeugung für mich selbst, die objektive Gewissheit für jedermann. Gewissheit, okay. Ich werde mich bei der Erläuterung so fasslicher Begriffe nicht aufhalten. Ich darf mich niemals unterwinden zu meinen, ohne wenigstens etwas zu wissen, vermittels dessen das an sich bloß problematische Urteil eine Verknüpfung mit Wahrheit bekommt, die, ob sie gleich nicht vollständig, doch mehr als willkürliche Erdichtung ist. Das Gesetz einer solchen Verknüpfung muss überdem gewiss sein, denn wenn ich in Ansehung dessen auch nichts als Meinung habe, so ist alles nur Spiel der Einbildung ohne die mindeste Beziehung auf Wahrheit. In Urteilen aus reiner Vernunft ist es gar nicht erlaubt zu meinen, denn weil sie nicht auf Erfahrungsgründe gestützt werden, sondern alles a priori erkannt werden soll, wo alles notwendig ist, so erfordert das Prinzip der Verknüpfung Allgemeinheit und Notwendigkeit mithin völlige Gewissheit, widrigenfalls gar keine Leitung auf Wahrheit angetroffen wird. Daher ist es ungereimt, in der reinen Mathematik zu meinen, man muss wissen oder sich alles Urteilens enthalten. Ebenso ist es mit den Grundsätzen der Sittlichkeit bewandt, da man nicht auf bloße Meinung, dass etwas erlaubt sei, eine Handlung wagen darf, sondern dieses wissen muss. Im transzendentalen Gebrauche der Vernunft ist dagegen meinen freilich zu wenig, aber wissen auch zu viel. In bloß spekulativer Absicht können wir also hier gar nicht urteilen, weil subjektive Gründe des Fürwahrhaltens, wie die so das Glauben bewirken können, bei spekulativen Fragen keinen Beifall verdienen, da sie sich frei von aller empirischen Beihilfe nicht halten, noch im gleichen Maße anderen mitteilen lassen. Das ist sehr spannend. Da lese ich aber nächstes Mal weiter. Ich finde das gerade wirklich gut, wie der Kant hier versucht zu erklären, was eigentlich eine Meinung ist und was eigentlich Wissen ist. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr schlaft ausreichend viel, auch wenn es jetzt im Frühjahr wieder heller wird, die Abende lang sind und alles ist schön. Schlafen ist trotzdem wichtig. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.